Also in einer Ausstellung las ich einmal den Ausspruch Einsteins: Nicht die Atombombe ist das Problem, sondern das Herz des Menschen. Das kann man als etwas so Dahingesagtes abtun, aber in mir kommt es immer wieder hoch. Die Erfindung, der Gebrauch und die Beibehaltung dieser Waffe haben unsere Situation auf der Erde tiefgreifend verändert. Aber zunächst hat sich der Mensch selbst verändert, indem er sich mit einem Erzeugnis ausgestattet hat, das als Waffe nicht gebraucht werden kann, ohne unermesslichen und unverantwortlichen Schaden anzurichten. Ja, ohne die Lebensgrundlagen auf der Erde zu zerstören. Allem Anschein nach haben die ersten Atombombenbauer nicht vorausgesehen, welche ungeheuerliche Gewalt sie entfesseln würden. Aber das hat die Menschen dann Hiroshima gelehrt. Allerdings ohne sie zu bewegen, sich der unheimlichen Selbstbedrohung bald wieder zu entledigen. Das ist erst zu verstehen, wenn man die Wandlung genau betrachtet, die im Innern des Menschen vor sich gegangen ist. Offenbar machte ihn sein Machtdurst blind dafür, dass die Atombombe nicht seine Freiheit erweiterte, sondern ihn zu einem Gefangenen ihrer Zerstörungsgewalt erniedrigte. Beim Empfang seines Friedensnobelpreises 1952 mahnte Albert Schweitzer, die zwei beiden großen Alberts, aber diesmal Schweitzer: Was uns eigentlich zum Bewusstsein kommen sollte, sagte er in seiner Rede, als er den Friedensnobelpreis empfing, was uns eigentlich zum Bewusstsein kommen sollte, ist dies, dass wir als Übermenschen zu Unmenschen geworden sind. Nur ist diese innere Verwandlung des Menschen nicht erst durch die Hiroshima-Bombe erfolgt, sondern war bereits deren Voraussetzung. Wer von Ihnen mein Buch »Der Gotteskomplex« gelesen hat, wird sich erinnern, dass ich versucht habe, die zur Atombombe führende geistesgeschichtliche Entwicklung bis zum Aufbruch in die Neuzeit zurückzuverfolgen, nämlich als der westliche Mensch seine schwindende oder verdrängte Gottesgewissheit durch einen grenzenlosen Herrschaftswillen zu kompensieren versuchte. Vielleicht war es aber sogar primär dieser Herrschaftswille, der die gläubige Ergebenheit unterdrückte. Jedenfalls erreichte das intellektuelle Eroberungsstreben tatsächlich Schritt für Schritt Herrschaft über viele Gefahren, gegen die zuvor nur die verhütende oder tröstende göttliche Hilfe erfleht werden konnte. Und so stärkte der Mensch einerseits sein Selbstbewusstsein, schwächte dabei aber zunehmend die Regungen, die ihm zuvor inneren Halt gegeben hatten: Ehrfurcht, Liebe, Sanftmut, Vertrauen. In alter Sprache kann man sagen, er hörte weniger auf sein Herz und verließ sich einseitig auf seinen Kopf. Der Preis für den am Ende rasenden Fortschritt der wissenschaftlich-technischen Revolution war und ist die gleichzeitige Rückbildung der sozialen Sensibilität und der ethischen Selbstkontrolle. Albert Schweitzers Version lautete: Der Mensch erkennt nicht mehr das Herz als höheren Gebieter, als den Verstand an, obwohl gerade das Herz von uns zu tun verlangt, was den tiefsten Regungen unseres geistigen Wesens entspricht. Also hatte Einstein den entscheidenden Punkt getroffen. Nicht die Atombombe ist das Problem, sondern das Herz des Menschen. Ich finde es nun faszinierend, dass gerade Protagonisten der Naturwissenschaft, die mit ihren Eroberungen scheinbar der Selbstvergöttlichung des Menschen entgegeneilen, wieder das Herz oder die Seele geradezu als Rettungsinstanz anrufen. Ich zitiere dazu etwa Carl Friedrich von Weizsäcker, Atomphysiker und Philosoph, der das Absinken des Menschen zur atomaren Selbstbedrohung in die Rubrik der seelischen Krankheit Friedlosigkeit eingeordnet hat. Die seelische Krankheit Friedlosigkeit. Skizziert hat er diese Krankheit erstmalig in einer berühmt gewordenen Rede 1967. Kranke, das war zum Jahrestag der Gründung der Bodelschwingschen Anstalten. Krankheit deshalb, weil sich der Mensch mit seinen mörderischen Kriegen nicht auf eine Naturanlage berufen könne. Denn bei fast allen höheren Tieren funktioniert bei Rivalenkämpfen eine instinktive Tötungshemmung, die die Arterhaltung sichert. Der Mensch sei also nicht von seiner Konstitution her ein potenzieller Massenmörder, sondern erst durch Krankheit, sagt Weizsäcker. Dieser verfalle er durch schwindende Friedfertigkeit einer größten Kräfte der Menschheit und fast stets durch Unfrieden mit sich selbst, nämlich indem er in sich, in seinem Innern, einen unerwünschten Teil abspalte und diesen an äußeren Hassobjekten bekämpfe. Und so entsteht dann von innen heraus ein stetiger Bedarf an Feinden, die zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichtes bekämpft und besiegt werden müssen. Offensichtlich hat sich dieses Reaktionsmuster zur Dimension einer Kulturkrankheit erweitert. Der jüngste Irakkrieg manifestierte diese Krankheit beispielhaft. Der Kriegsgrund war frei erfunden, aber eben nicht frei, sondern aus einem pathologischen Bedürfnis heraus. Man brauchte zur Abreaktion einen finsteren Schurken. Der waffenstarrende US-Präsident machte aus dem fast unbewaffneten Saddam ein weltbedrohendes Monster mit verbotener atomarer, schließlich sogar biologischer Hochrüstung. Er nannte ihn zum wahren Schuldigen am 11. September und zur Schlüsselfigur des islamistischen Terrorismus. Nichts davon stimmte. Keine einzige verbotene Waffe gab es im Irak. Islamistischer Terrorismus entstand erst durch den Krieg von Bush und zigtausende zivile Iraker starben, hunderttausende flohen außer Landes, ausgelöst durch eine einzigartige Lügengeschichte. Aber diese konnte nur verfangen, weil zahlreiche Nationen mitspielten. Das High Noon oder das James Bond Drehbuch haben sich in der westlichen Welt so tief verwurzelt, dass die Massen ihm immer wieder in einer paranoiden Erlösungssehnsucht verfallen. Präsident Bush, sein Vize Cheney und die republikanische Rüstungslobby konnten auf die Verlässlichkeit des Drehbuches bauen. Sogar die deutschen Verantwortlichen spielten heimlich mit, obwohl sie sich öffentlich von dem Bush-Krieg distanzierten. Doch sie waren es, die Deutschen, die dem US-Außenminister Powell das entscheidende Kriegsargument für die maßgebliche UN-Sicherheitsratssitzung zuspielten, nämlich den ausstehenden Beweis scheinbar für Saddams vermeintlichen Geheimwaffenbesitz. Das Märchen von mobilen Biowaffenlabors vom deutschen Geheimdienst recherchiert, obwohl von einem fantasiebegabten irakischen Asylbewerber frei erfunden. Powell hantierte vor dem Sicherheitsratsplenum mit weißem Pulver in einem Gläschen und spielte dem Plenum vor, so etwa ist jetzt der Saddam Hussein tätig, dass er eben mit Milzbrandsporen hier eine Massenvergiftung von Zigtausenden vorbereitet und das alles auf rollenden Biowaffenlabors. Die Versklavung an die Atomwaffen durch die heimliche Komplizenschaft von kriegerischem und fundamentalistischem Terror sind wichtige aber bekanntlich längst nicht die einzigen Symptome des Niederganges. Hinzu kommt eine Verwilderung des Marktes, dem Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden fremde Begriffe sind. Egoistische Verantwortungslosigkeit macht für die Zerstörung der Artenvielfalt blind und vorbeugender Klimaschutz bleibt weit hinter den Erfordernissen zur Katastrophenverhütung zurück. Schon 1972 hatte Dennis Meadows in seinem warnenden Buch »Die Grenzen des Wachstums« eine geistige Umwälzung zur Abwendung einer Weltkatastrophe als unumgänglich gefordert. Aber die Schockwirkung, die Meadows damals auslöste, die hielt nur kurze Zeit an. Ich versuchte, ihn als Psychoanalytiker mit meinen Mitteln zu unterstützen. 1982 schrieb ich die makabre Satire »Alle redeten vom Frieden«. Es war ein Experiment, das wir in der Psychoanalyse eine paradoxe Intervention nennen. Man lässt eine unheilvolle Intention zu Ende denken, um zu einer heilvollen Umbesinnung aufzurütteln. Und dies war in Stichworten damals meine Geschichte. In späteren Jahrhunderten finden außerirdische Besucher hier einen menschenleeren Planeten Erde vor. Spuren verraten die einstige Existenz hochentwickelter Völker. Vieles weist darauf hin, dass dieses Geschlecht aus Übermut und Kurzsichtigkeit dabei war, für sich selbst und alle übrigen Wesen auf der Erde die Lebensgrundlagen irreversibel zu ruinieren. Blieb also nur die Aussicht auf ein generationenwährendes, quälendes Siechtum oder ein Ende mit Schrecken. Letzteres erschien einer Verschwörergruppe aus Intellektuellen internationaler Geheimdienste als die gnädigste Lösung. So machten sie sich an die geheime Planung eines weltweiten atomaren Infernos und setzten dieses schließlich in Gang. So habe ich in einer Minute Ihnen das Inhalt des ganzen Buches erklärt. Nun, in meinem damaligen Verlag Rowohlt gab es Protest gegen den Druck oder Widerstand. Man wollte das nicht drucken, hat gesagt, die Welt kennt Sie doch als einen Humanisten und wie können Sie ein so grausames Buch hier jetzt vorlegen? Und die rieten mir ab, sagten, weil wir an Ihnen gut verdient haben, sind wir bereit, 2000 Exemplare zu drucken, aber eigentlich möchten wir das nicht tun. Gut, und sie sagten, wenn wir es drucken, hat das ja auch gar keine Chance. Wer will denn so etwas lesen, das ihn nur bedrückt? Nun, es wurde dann schließlich doch gedruckt, weil der Geschäftsführer des Verlages, der abwesend gewesen war, da im letzten Augenblick zurückkehrte und doch fand, man könnte das ja ruhig probieren. Und das wurde mein erfolgreichster internationaler Bestseller, wie man das nennt. Der Spiegel druckte es in mehreren Folgen ab, hat es auf dem Titelblatt, hieß es das geplante Inferno und dazu ein böses Gesicht eines und die amerikanische Flagge dahinter. Aber aus zahlreichen Zuschriften entnahm ich, die Leute fühlten sich in ihrem heimlichen Pessimismus verstanden. Ich gab ihrer Bedrücktheit eine Stimme. Es war eine Befreiung aus dem Schweigegebot. Ähnlich wie Spielberg in Jurassic Park hielt ich am Ende immerhin eine Aufmunterung bereit, nämlich die Aussicht, mit dem Überlebenswillen der Friedensbewegung den Untergang doch noch abzuwenden. Tatsächlich bändigte nun dieser fundamentale Überlebenswille in den folgenden Jahren den wahnhaften nuklearen Bedrohungswettlauf. Die westliche Friedensbewegung schwoll an, wunderbarerweise im Gleichklang mit einer Versöhnungsoffensive aus der Zentrale des vermeintlichen Moskauer Weltfeindes, angeführt von Gorbatschow persönlich und seinem wichtigsten Mitstreiter damals, vor allem propagandistisch, das war der Menschenrechtler Andrei Sacharow, gleichzeitig also Erfinder der russischen Wasserstoffbombe, der aber sich inzwischen gewendet hatte zu einem einem leidenschaftlichen Kämpfer gegen Atomrüstung beziehungsweise für eine totale atomare Abrüstung. An anderer Stelle habe ich geschildert, wie ich selber in den Jahren 87 bis 91 als Vertreter der Ärztebewegung in einem von mir mit initiierten Initiativkreis diesen beiden großen Russen persönlich näher kommen konnte, also Gorbatschow und Sacharow. Zwei Männern, die aus ihrem tiefsten Innern heraus an die Kraft und an das Recht der Menschen glaubten, in einer friedlich zusammenarbeitenden Völkergemeinschaft zusammenzuleben. Und sehr bewegt wurde ich Zeuge, wie der unter Brezhnev drangsalierte und verbannte Sacharow auf Veranstaltungen in Amerika für Vertrauen in die Friedenspolitik des Kommunisten Gorbatschow warb und die Amerikaner zu gemeinsamer Befreiung von der atomaren Bedrohung aufrief. Nun, ein dritter, ebenfalls Mitglied des von Gorbatschow betreuten Initiativkreises war also der McNamara, einst Verantwortlicher im Vietnamkrieg, inzwischen längst zum Friedensaktivisten mutiert. Auch er war für mich als Symbolfigur repräsentativ für die Bekehrung zur Umkehr von der Ideologie des Stärkekults zu einer friedensschützenden Humanität. Alle drei, Gorbatschow, Sacharow und McNamara, einte eine Art elterlicher Fürsorge für eine durch krankhafte Verirrung bedrohte Welt. Vom Amt her schien damals Gorbatschow ermächtigt, die ersehnte geistige Wende politisch durchzusetzen. Aber spätestens, als wir am Vorabend des ersten Golfkrieges von Bush Senior, es war der 15. Januar 1991, in Moskau zusammensaßen, wurde uns die faktische Ohnmacht Gorbatschows bewusst, als er von der übergroßen Aufgabe redete, eine traditionell autoritäre bis totalitäre Gesellschaft in eine freiheitliche Ordnung zu überführen. Gott muss uns helfen, sagte er wörtlich, sonst werden wir es nicht schaffen. Außer einem Dolmetscher hörte damals niemand außer uns zu, also dieses Gespräch ist sonst der Welt nie bekannt geworden. Gorbatschow spürte, dass ihm die Zügel aus den Händen glitten, und gestand das offen. Und als verfrüht erwiesen sich die Hoffnungen, der Fall des Eisernen Vorhanges könnte eine echte Befriedung und die im Atomwaffensperrvertrag vorgesehenen Verhandlungen über eine schrittweise Eliminierung der nuklearen Arsenale voranbringen. Nichts davon. Schluss mit der Version, Gorbatschows Versöhnungspolitik habe befriedend gewirkt. Gorbatschow, der unbedingt bis zum Jahre 2000 die Atomwaffen weghaben wollte. Nein, wir Amerikaner haben ihn totgerüstet. Wir haben gesiegt. Er hat verloren. Basta. Neue Devise, weiterrüsten, die Atomwaffen modernisieren, die psychologische Infrastruktur restaurieren, also Schurkenstaaten dämonisieren und das westliche Bewusstsein remilitarisieren. Die Supermacht braucht solche Frontbildung zur Stabilisierung des offiziellen Paranoids. Endlich wird dann ein Feind gefunden, der sich nicht schnell wieder verbraucht, also wie Milosevic, Osama bin Laden oder Saddam Hussein. Es ist nun der seit Jahren der international-islamistische Terrorismus, der also schon 7 Jahre jetzt eine Weltspaltungsideologie gegen Aufweichung absichert. Er lauert überall und nirgends. Obwohl er nach dem 11. September nur noch in Madrid und London zugeschlagen hat, gilt er als omnipräsent und als von Monat zu Monat bedrohlicher. Misstrauen ist Pflicht, niemand kann sicher sein. Die in Amerika und hierzulande geschürte Überwachungshysterie mit der laufenden Verschärfung von polizeilichen und geheimdienstlichen Schnüffelmethoden hat ein Vorbild, und das können wir an dieser Stelle ja vielleicht mal mit einem kurzen Blick uns ins Bewusstsein rufen, ein Vorbild im Ketzer- und Hexenwahn des Mittelalters. Dieser Rückblick ist nicht nur wegen der Ähnlichkeit des Spitzelsystems und der Fixierung auf ein ungreifbares Feindbild interessant, sondern auch wegen der gleichen Inszenierung von der Obrigkeit aus. Vorgeschlagen hat diesen Vergleich übrigens der Kirchenhistoriker Professor Bernhard Schimmelpfennig auf einem kirchenhistorischen Seminar, das in Bayreuth unlängst stattgefunden hat. Vor 800 Jahren gestand Papst Innozenz III. Vor Prälaten, alle Verderbtheit oder Verderbnis im Volke geht in erster Linie vom Klerus aus. Der lockere Lebenswandel der Geistlichkeit erfordere nun Inquisitionsprozesse gegen Priester. Aber dafür fanden sich keine Ankläger, so wie heute verantwortliche Politiker für Parteispenden, Skandale und Konzernvorstände für massive Korruption meist heil davonkommen. Gleich geblieben ist die Ablenkung auf ein Ersatzfeindbild. Seinerzeit machte man Jagd auf das ketzerische Unkraut im Garten des Herrn. Opfer der Überwachungsapparate wurden in der Inquisition viele Unschuldige. Heute wird Spitzelei, wie wir gerade gehört haben, in dem Großkonzern Telekom entdeckt, der über 30 Millionen Bürger im Festnetz und im Mobilfunk versorgt und für den Schutz des Fernmeldegeheimnisses und unserer Daten verantwortlich ist. Der deutsche Geheimdienst hat, wie erwähnt, mit der kolportierten Lügengeschichte des irakischen Asylbewerbers sogar geholfen, den Irakkrieg plausibler zu machen. Also Geheimdienst, Sicherheitsdienst, dazu da, eigentlich die Interessen der Bürger zu schützen, erweist sich immer mehr dann auch umgekehrt eigentlich als Helfer für die Militarisierung unserer Gesellschaft. Kriegsgeist und Überwachungshysterie blockieren bislang den Durchbruch des unsichtbaren fundamentalen Denkwandels. Zwar haben wir in der Wissenschaft Vorbilder, die uns wie Sacharow, Weizsäcker, Russell und Weizenbaum davor warnen, unsere Menschlichkeit durch einen grenzenlosen marxistischen Machtehrgeiz zu zerstören. Wir haben Politiker wie Willy Brandt, Mandela, Carter, Gorbatschow, vielleicht sogar einen neuen künftigen US-Präsidenten, die uns auf dem Weg einer Versöhnungspolitik vorausgegangen sind oder vielleicht uns diese Wegrichtung ans Herz legen werden. Doch die Völker haben sich meist von diesem bahnbrechenden Erneuerern wieder kritisch abgewendet oder haben sie vergessen. Und die Amerikaner haben Bush wiedergewählt, nachdem ihnen die Verlogenheit seines Irakkrieges und seiner Kreuzzugsideologie klar vor Augen stand. Und die Welt hat stillgehalten. Die Anhänglichkeit an den gescheiterten Präsidenten einerseits und der Vertrauensschwund zu den zunächst idealisierten wissenschaftlichen und politischen Erneuerern andererseits, das hängt zusammen. Mag die Pose des Möchtegern-Helden Bush noch so fadenscheinig sein, so möchten sich die Massen mit ihren anachronistischen, narzisstischen Größenvisionen doch noch lieber darin wiedererkennen, als in der franziskanischen Sanftmütigkeit der kritischen Wissenschaftler oder der Versöhnungspolitiker. Vorwiegend große Scharen der Männer sind es, die sich immer noch an das schwindende Leitbild von Herrscherlichkeit klammern wollen, das zwar anachronistisch geworden ist, dennoch vielfach als Schutz vor Schwäche und Ohnmacht festgehalten wird. Es scheint, als müsste erst noch ein großes Unglück hereinbrechen, um die Unausweichlichkeit der Umbesinnung zu beweisen. Als ein Psychoanalytiker, der sich laufend fragt, wie sein Denken mit den eigenen inneren Prozessen zusammenhängt, möchte ich Ihnen noch ein paar Worte darüber sagen, was mir persönlich passiert ist. Ich war 18, dann 19, als ich 1942 als Richtkanonier mit meiner Haubitze auf Russen schießen musste. Wegen der Schussentfernung, meist über mehrere Kilometer, konnte ich nicht sehen, wen wir trafen. Doch auf dem Vormarsch sah ich dann, Da lagen dann Russen, Soldaten, aber auch gelegentlich Frauen und Kinder. Ich wusste, dass wir alle einmal dafür furchtbar bestraft werden würden. Es war ein purer Angriffskrieg, mit dem wir die ahnungslosen Menschen überfielen. Als ich 4 Jahre später aus Gefangenschaft heimkam, gab es für mich kein Heim mehr, keine Eltern. Die Eltern waren, wie ich jetzt erfuhr, Monate nach Kriegsende von russischen Soldaten erstochen worden, als meine Mutter sich gewehrt und mein Vater sie zu verteidigen versucht hatte. Keine Geschwister, keine Verwandten im Lande, Schulfreunde gefallen. Ich war ganz unten. Trümmer um mich herum, Trümmer in meinem Innern. Und bald verschaffte ich mir dann eine philosophische Doktorarbeit über den Schmerz und über Leiden. Es war wohl ein Versuch, Hilfe für mich selbst zu finden. Und irgendwann kam etwas, was sich schwer in Worte fassen lässt, nämlich, dass Leiden und Trauern nicht Verzagen und Ohnmacht heißen muss, sondern dass aus ihm auch eine Botschaft entstehen kann. Es war so etwas wie die Ahnung, dass ich in der neuen Gesellschaft vielleicht etwas tun könnte zur Verhütung von Verhältnissen, unter denen ich schuldig und meine Eltern Opfer geworden waren. Und dann kam dazu die Liebe zu einer Frau, mit der ich bis heute zusammen bin, 61 Jahre, und deren Schicksal eine ähnliche Hoffnung in ihr erweckte. 12 Jahre hatte sie das Leiden ihres Anti-Nazi-Vaters mitgetragen, der als junger Professor für Philosophie und Pädagogik, als religiöser Sozialist, war entlassen worden, als die Nazis an die Macht kamen, und diese Familie hat 12 Jahre immer wieder bespitzelt und von Gestapo-Verhören war sie verfolgt, weil sie eben immer mit Widerstandskräften zu tun hatte. Und wir haben dann beide zusammen gelernt, dass wo in unserem Inneren etwas an Botschaft zurückgeblieben ist, was von unseren Eltern kam und was sich dann in unserem Engagement unbewusst auch auf das bezog, was wir von ihnen bekommen hatten. Und mir schien es dann im Nachhinein, auch ich hätte wohl erst dieses ganz Dunkle erfahren müssen, ganz unten sein, um dann die Helle finden zu können. Und die Helle blieb. Vielleicht war diese Erfahrung später auch der Anlass zu der Satire »Alle redeten vom Frieden«. Die Idee nämlich, dass uns erst in einem Zustand des Leidens und der Verlorenheit aufgeht, dass wir dennoch im Stand und dazu da sind, an der Besserung der Dinge mitzuwirken. Wenn ich hier wiederum auch meine Frau anführe, deren selbstständiges Engagement in der Frauenfriedensarbeit kürzlich auch besonders gewürdigt worden ist, also hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, so möchte ich daran noch eine allgemeine Bemerkung über die Chancen anknüpfen, die sich aus dem dramatischen Wandel des Geschlechterverhältnisses in den letzten 80 Jahren ergeben haben. 80 Jahre, sage ich mit Hinweis auf Freuds Schrift 1930, das Unbehagen in der Kultur, in der er noch daran festhielt, die Frau sei durch ihre Sublimationsschwäche zuständig für Liebe, Sexualität und Familie, während dem Manne wegen seiner besseren Sublimationsfähigkeit die Führerschaft in der Kulturarbeit obliege. Da gibt eine junge Frau, die gar nicht den Mund mehr zukriegt, aber sie hat wohl gegähnt, ich weiß es nicht genau. Niemand zweifelt heute daran, dass sich dieses Vorurteil selbst vollständig widerlegt hat. In allen Berufsgruppen ist die Frau zur Ebenbürtigkeit aufgerückt. Laut Shells Jugendstudie ist sie jedoch den Männern immer noch in der Wertedimension Menschlichkeit, definiert durch Toleranz und Hilfsbereitschaft, voraus. Dem widerspricht natürlich nicht, dass Frauen im Einzelfall friedloser und Männer friedfertiger sein können. Hillary Clinton bejahte den Irakkrieg, den Barack Obama nun ablehnt, und Angela Merkel stellte sich noch kurz vor dem Irakkrieg, als Millionen in allen 5 Kontinenten auf den Straßen protestierten, demonstrativ hinter Bush und bekräftigte dessen These, Saddams geheimen Waffen seien real vorhanden. Also einzelne Frauen sind mitunter wiederum mehr auf der Seite kriegsbereiter Männer. Nun, schon fast vor genau 100 Jahren erkannte der Psychologe C.G. Jung eine Notwendigkeit für den Mann, selber ein Stück Weiblichkeit zu entwickeln, um nicht hoffnungslos, wörtlich und knabenhaft bewundernd von der vorangehenden Frau in die Tasche gesteckt zu werden. Die Friedens- und die globalisierungskritische Bewegung, beide eng miteinander verbunden, bieten von den Zielen her die beste Bedingung, eine gemeinsame Selbstverwirklichung auf einer Stufe einzuüben, die ich selber Elterlichkeit nenne. Aber dazu habe ich einen anderen Vortrag mal gemacht. Zum Abschluss noch ein paar Bemerkungen zu einem Phänomen, das im Zusammenhang meines heutigen Themas nicht unerwähnt bleiben sollte. Ich meine die Anfälligkeit für undurchschaute automatische Gefügigkeit oder Hörigkeit. Es ist eine verhängnisvolle Neigung, die in der Nazizeit wie eine Epidemie über die Massen hereinbrach und trotz ihrer Relevanz im Nachhinein nur sehr ungenügend erforscht worden ist. Das liegt an der Peinlichkeit, nachträglich das Maß an Selbstentfremdung zu durchschauen, dem man erlegen war. Sigmund Freud hatte bereits 1910, wie in Vorahnung des Kommenden, die Arbeit Massenpsychologie und Ich-Analyse geschrieben. Von dem französischen Sozialforscher Le Bon angeregt, erläuterte er genau den Rattenfängermechanismus, der unter Hitler groteske Ausmaße annehmen sollte. Nach Hitler, dann haben wir bei Mao ja etwas Ähnliches erlebt. Le Bon sprach von einem Unterwerfungsdurst, Freud von Autoritätssüchtigkeit. Dieser erkannte darin die Wiederbelebung eines Reaktionsmechanismus grauer Frühzeit des Menschengeschlechtes. Nach seiner Beschreibung verliert der Mensch in der Hörigkeit seine Selbstbestimmung dadurch, dass er sein Über-Ich vollständig an eine Führerperson delegiert, der zu gehorchen zu seinem neuen Moralprinzip wird. Die Organisierung massenhafter Unmenschlichkeiten unter Hitler und später unter Mao veranschaulicht die Macht dieses Rattenfängermechanismus bzw. der Hörigkeitssucht. Es ist eine in ihrer Verbreitung weit unterschätzte psychische Anfälligkeit, deren Peinlichkeit bis heute daran hindert, sich mit ihr ausgiebig wissenschaftlich zu beschäftigen. Doch als Friedensbewegung müssen wir diesen Punkt besonders im Auge behalten. Es geht darum, Kinder in der Erziehung von vornherein darin betont darin zu unterstützen, sich ihr reifendes Gewissen nicht enteignen zu lassen. Schon kleine Kinder lassen erkennen, dass ihnen der Anblick von Gewalt Schrecken bereitet. Sie reagieren sensibel, Ungerechtigkeit von Bestrafung erfassen sie. Eltern können Kinder von früh an moralisch dadurch korrumpieren, dass sie ihnen kritiklose Fügsamkeit beibringen und dies mit Moralerziehung verwechseln. Die Vorbeugung von Hörigkeitsbereitschaft geschieht dadurch, dass man Kinder vor einer Anpassungsautomatik bewahrt und ihre Kritikfähigkeit nicht durch autoritäre Überwältigung erstickt. Darauf ist besonders in einer Situation wie der heutigen zu achten, in der die fatale Tendenz zunimmt, Kinder so früh wie möglich auf ihre spätere optimale Verwertbarkeit oder Manipulierbarkeit hin zu präparieren. Aber die Gesellschaft und nicht nur die Friedens- und globalisierungskritische Bewegung brauchen standhafte Charaktere, brauchen Menschen, die Nein sagen können, so wie es ein Wolfgang Borchardt in seinem schönen Antikriegsgedicht ausgedrückt hat. dann gibt es nur eins. Ich habe mir das gerade wieder durchgelesen, weil ich es so wichtig finde. Doch das Nein muss stets als Verteidigung eines starken Pro gemeint sein. Wenn wir in der Friedensbewegung Nein sagen, dann muss es im Dienste eines höheren Pro sein. In der Ärztebewegung haben wir auf dem Höhepunkt der Atomkriegsdrohung 1982 Nein gesagt, als wir uns der Teilnahme an kriegsmedizinischen Übungen verweigerten, die ausdrücklich sogar also auf die Vorbereitung auf einen Atomkrieg hin gedacht waren. In den USA haben große Ärztegruppen an der Ostküste Nein gesagt zu der Vorschrift, 50.000 Reservebetten für einen Atomkriegsfall in Übersee zur Verfügung zu stellen. Das war auch so Anfang 81, 82. Das Nein war in solchen Fällen dort in Amerika wie hier als Signal an die Politik gemeint, die Illusion von der Führbarkeit eines Nuklearkrieges aufzugeben. Friedensbewegung muss immer das Pro der Verständigung und der Versöhnung voranstellen. Auch wenn es um Terrorismus geht, gilt der Rat von Orhan Pamuk an den Westen, zuerst die Erniedrigung und die Demütigung zu verstehen, die in den armen Ländern Terrorismus hervorruft, anstatt durch blindes Bombardieren Terrorismus dorthin auszubreiten, wo es ihn bisher noch gar nicht gegeben hat. Natürlich erntet das Plädieren für Verständigung und Versöhnung auch immer wieder Häfchen Widerspruch. Pamuk wurde und wird bedroht, was ihn oft hindert, also sich noch öffentlich zu äußern. Wir brächten Schande über das christliche Abendland, bekamen wir einst von CDU-Generalsekretär Geisler zu hören, als wir in der Ärztebewegung 1985 den Friedensnobelpreis empfingen. Neuerdings erfährt Standhaftigkeit in der Friedensbewegung weniger Bedrohung, eher gelegentlich noch Spott und Verhöhnung, wie auch Pazifismus. Aber diese Verunglimpfungen, die werden leiser. Und zumal in der Jugend, in den höheren Schulklassen lebt, was ich bei Besuchen in Schulen häufig erlebe, lebt wieder der Zuspruch zu unseren Bestrebungen in der Friedensbewegung auf. Die Weltsituation bereitet Sorge. Alle Dämonisierung von Schurken und Schurkenstaaten kann aber zunehmend weniger von der fortschreitenden Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen ablenken. Die prognostizierte Klimakatastrophe, die lässt sich auch nicht mehr nach dem alten Feindbildschema mit dem Sündenbockmechanismus bekämpfen. Also der Selbsthass lässt sich nicht mehr durch Projektion abbauen, nur durch Wandel unseres Bewusstseins. In der Sprache Einsteins heißt es, im Schatten der Atombombe muss uns endlich klar werden, dass wir alle Geschwister sind. Also er hat Brüder gesagt, heute, ich sage jetzt Geschwister, weil das wir heute das so sagen würden. Und wir müssen begreifen, dass die Natur nicht uns gehört, sondern dass wir zu ihr gehören. Dankeschön.